In der 5. Klasse hatte ich ein echtes Bekehrungserlebnis. Ich durfte endlich meine Verblendung ablegen, habe mit dem Fußballspielen aufgehört und Basketball für mich entdeckt. Die schönste Sportart der Welt finde ich bis heute. Und meine Eltern haben das supported, obwohl ihnen klar war, dass es für mich da vermutlich nie so ganz hoch hinausgehen würde. Also wenn man so Familienbilder von unserer Familie sieht, dann sieht man immer schon, dass ich so ein Kopf größer bin als alle anderen. Bin also schon verhältnismäßig groß eigentlich für einen Timnick. Trotzdem haben sie mich da unterstützt und ich bin auch irgendwie nach einer gewissen Weile auf ein ganz passables Niveau gekommen. Was ehrlich gesagt nicht daran lag, dass ich so übermäßig talentiert war oder sonst irgendwas, sondern es lag an Maurice. Maurice Ducky war unser Mitspieler, der irgendwann in den Verein gekommen ist. Und Maurice konnte mit 16 stopfen, war irgendwie gefühlte 2 Meter groß, war athletisch, war schnell, konnte uns in Grund und Boden spielen. Und Maurice hat andere sehr gute Spieler angezogen. Und Maurice hat es geschafft. Mittlerweile spielt er bei Würzburg regelmäßig in der Starting Five in der ersten Bundesliga. Unser Maurice. Und immer wenn ich ihn im Fernsehen sehe, dann denke ich mir, ah, es ist ein bisschen so, wie wenn wir jetzt alle in der ersten Liga spielen würden. Weil unser Maurice hat es geschafft. Dabei war es ja genau andersrum. Maurice war so gut, dass er unsere ganze Stadt vom Niveau her so sehr gepusht hat, wie man sich's nur vorstellen kann, wie so jemand wie ich vielleicht auch gut werden konnte, weil er eben andere Spieler angezogen hat und weil er das Grundniveau so angehoben hat und uns mit nach oben gezogen hat. Viele aus unserem Verein haben in Auswahlmannschaften gespielt und auch in anderen Teams, die ja gezwungen waren, sich irgendwie Gedanken zu machen, wie sie diesen Typ stoppen können, mussten irgendwie besser werden, um mithalten zu können. Maurice und die anderen guten Spieler haben uns alle mit nach oben gezogen und haben ganz unbeabsichtigt das Beste aus uns rausgeholt. Mit wem wir rumhängen und mit wem wir unsere Zeit verbringen, von wem wir uns prägen lassen, das wird uns verändern. Das wird einen Einfluss darauf nehmen, wie wir uns entwickeln. Seine Weisheit, die ist schon über tausende Jahre alt und die hat ein Schreiber zur Zeit des Alten Testamentes so formuliert: Wer mit Weisen umgeht, wird weise. Aber wer sich mit Dummköpfen einlässt, dem wird es schlecht gehen. Also auf gut Deutsch, wer mit Maurice Basketball spielt, wird ein besserer Basketballspieler. Wer vielleicht nur mit mir spielt, nicht. Von wem wir uns prägen lassen, wird Einfluss darauf haben, wie wir uns entwickeln. Und es ist überall das gleiche Prinzip. Ob im Basketball oder woran die Bibel mehr Interesse hat, ob wir weise werden. Oder im Job, du willst irgendwie in einem Hobby weiterkommen, in deinem Beruf, in deiner Fähigkeit, mit Konflikten umzugehen, in was auch immer. Dann mach dir Gedanken, wer das schon ist, wer das schon kann und schau, dass du in diese Gruppe reinkommst. Diese These, die ich neulich mal gehört habe, ich glaube, ich habe sie auch schon mal gesagt, bringt das ganz gut auf den Punkt. Du entwickelst dich zum Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Kannst ja mal kurz in dich gehen und überlegen, wer sind diese 5 Leute? Es müssen jetzt nicht alles irgendwie echte Personen sein. Ja, vielleicht liest du auch die ganze Zeit Bücher von was weiß ich wem. Ja, dann ist das vielleicht auch einer von diesen 5 einflussreichsten Leuten. Aber überleg mal, wer sind diese 5 Leute? Vielleicht eine steile These, aber ich glaube, es ist was dran. Du entwickelst dich zum Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und darum hat es natürlich auch Einfluss darauf, wie sich deine Beziehung zu Gott entwickelt, mit wem du abhängst. Um nichts anderes als deine Beziehung zu Gott meinen wir, von nichts anderes sprechen wir, wenn wir jetzt in dieser Themenreihe davon reden, dass wir mit Gott unterwegs sind, ja, dass wir auf dieser Glaubensreise sind. Die Glaubensreise, wie wir es jetzt nennen, ist letztendlich ein anderes Wort für deine Beziehung mit Gott. Und Reinhard hat vor 2 Wochen diese Predigtreihe gestartet. Und wir verstehen das so als die Chance für jeden von uns, mal kurz innezuhalten und zu gucken, wo komme ich gerade her? Wo stehe ich gerade in meiner Beziehung zu Gott? Und was könnte dann ein nächster Schritt sein, um diese Beziehung zu vertiefen? Vielleicht fängt es damit an, dass du noch ganz grundsätzliche Anfragen hast und noch gar nicht sagen würdest, dass du schon mit Gott lebst. Vielleicht ist das alles ganz strange für dich, so diese Art zu reden. Dann ist vielleicht ein nächster Schritt für dich, dass du dich diesen Fragen stellst. Diesen Fragen, okay, was sagt eigentlich das Christentum über Glaube, über Gott, wie es ist, mit ihm zu leben? Wenn du solche Fragen hast, vielleicht ganz grundsätzlich, dann wäre ein nächster Schritt, diese Fragen zu tackeln und dir Leute zu suchen, mit denen du über sie reden kannst. Vielleicht bist du auch an einem anderen Punkt und sagst eher, dass du schon länger dich als Christ bezeichnest, schon länger irgendwie in dieser Beziehung mit Gott bist, aber Hand aufs Herz, schon seit einer ganzen Weile hast du das Gefühl, dass es da irgendwie klemmt, dass es irgendwie nicht mehr vorwärts geht, ja, dass da vielleicht Frust und Stagnation ist, so der Anfangszauber ist weg oder was auch immer. Vielleicht führt es bei dir sogar zu sowas wie handfesten Zweifeln. Dann wollen wir dich in den nächsten Wochen ermutigen, auch da ganz ehrlich zu gucken, ist es gerade so? Wo stehe ich gerade? Und dich dann herausfordern, Verantwortung dafür zu übernehmen, dass du einen Schritt weiter gehst. Was hier aber ganz wichtig ist, es geht nicht um so eine fromme, christliche, spirituelle Karriereleiter, die du erklimmen sollst. Es geht nicht darum, dass wir dich jetzt auf das nächste Level pushen, damit du ein noch erfolgreicher Christ bist. Sondern Reinhard hat es sehr schön grafisch umgesetzt. Diese Glaubensreise mit Gott ist irgendwie nicht so dieses, ich fange hier unten an und dann komme ich immer die Level hoch, sondern es ist irgendwie wild und messy und es hat Umwege und vielleicht Kreisverkehre und ich nehme die falsche Ausfahrt mal. Und irgendwie ist es eher so ein Auf und Ab und ein Zickzack, ein ganz komisches Unterwegssein, eben so wie das Leben wirklich ist. Es gibt kein straightes, ich fange an mit Gott zu leben und bin dann irgendwie in so und so vielen Jahren mit diesem 5-Schritte-Programm im Himmel auf Erden. So funktioniert das nicht. Sondern worum es uns geht, ist, dass auf diesem Weg, egal wohin er führt, wir immer näher zu Gott kommen können, immer neue Seiten entdecken können. Und Reinhard hat auch das letzte Mal gesagt, dass wir festgestellt haben, dass so verschiedene Etappen in verschiedenen Phasen es wie so eine Art Frage-Clouds gibt. Dinge, die einen beschäftigen. Und vielleicht ist das am Anfang eben eher so ein ganz grundsätzliches Ding. Was ist eigentlich mit der Bibel? Kann ich dem vertrauen? Warum überhaupt an Gott glauben? Und vielleicht sind später eher leidbedingte Fragen. Was ist eigentlich gerade in meinen Tiefen des Lebens? Ist da Gott auch noch da? Es geht nicht darum, dass wir eine fromme Karriereleiter erklimmen, sondern es geht darum, dass wir in unserem ganzen Lebensweg mehr in eine Beziehung zu Gott kommen. Sich auf diesen Beziehungsprozess, der nicht straight ist, nicht geradlinig, uns darauf einlassen. Und heute geht es um zwei Aspekte, warum deine Reisegefährten, warum deine Wegbegleiter, warum die da so wichtig sind. Zwei Punkte. Der erste Punkt ist, habe ich überschrieben, miteinander. Und der zweite Punkt, miteinander. Clever, huh? Also einander und miteinander. Was meine ich damit? Ich möchte daran zeigen, warum Glaube, ähnlich wie der schönste Sport der Welt, ein Mannschaftssport ist und nicht alleine funktioniert. Das gilt ja für fast alle Lebensbereiche so, dass wir auf andere Menschen angewiesen sind, dass wir andere für ganz vieles brauchen und es gilt besonders für deinen Glauben. Warum? Weil Glaube hat eine ganz starke Beziehungsdimension. Einmal zu Gott, aber wir glauben auch daran, dass je näher wir zu Gott kommen, je enger wir in Beziehung mit ihm stehen, desto mehr wird es alle unsere anderen Beziehungen prägen. Vielleicht habt ihr im Physikunterricht mal von der sogenannten Lorentzkraft gehört. Meine persönliche Lieblingskraft. Die Lorentzkraft, ich habe keine Ahnung, was sie physikalisch bedeutet. Könnt ihr vielleicht Georg, der ist Ingenieur, danach fragen. Aber die Lorentzkraft, weiß ich noch, merkt man sich irgendwie mit diesen drei Richtungen. Und so ähnlich ist es auch mit Glauben. Deine Beziehung zu Gott wirkt sich aus auf deine Beziehung zu dir selbst, wie du dich selbst siehst, und wird sich auswirken auf deine Beziehung zu deinen Mitmenschen. Also wenn ihr euch das mal alle so vorhaltet, macht es mal ruhig, Lorentzkraft. Eure Beziehung zu Gott wirkt sich aus auf eure Beziehung zu euch selbst, wie ihr euch selbst seht, und auf eure Beziehung zu allen anderen Menschen. Glaube hat eine ganz, ganz starke Beziehungsdimension. Und du kannst nicht im Solo-Training barmherziger, gnädiger, liebevoller werden. Es ist etwas, was mit einem Gegenüber, etwas, was mit anderen Menschen zu tun hat. Es wird mir momentan immer dann schmerzhaft bewusst, wenn ich irgendwie für mich selbst ein paar Körbe werfen gehe oder ins McFit irgendwie und trainiere und an meiner Athletik und Ausdauer arbeite und dann ab und zu mal wieder wirklich in einem Team mit anderen Leuten Basketball spiele. Dass es leider nicht darauf ankommt, irgendwie, wie sehr ich meine Muskeln aufpumpe oder einfach nur Ausdauer habe. Ich werde dadurch noch kein besserer Basketballspieler. Weil Basketball ist ein Mannschaftssport. Und der Vergleichspunkt ist der, du kannst dich natürlich auch in deinem Glaubensleben mit der Gitarre allein zu Hause hinsetzen und dir dann irgendwie sonntags Lieder singen und dir dann auf YouTube die geilsten Prediger reinziehen und die tiefsten Messages und sonst was. Dagegen ist erstmal nichts zu sagen. Aber wenn das alles ist, was du hast, dann wirst du in deinem Glauben keinen nächsten Schritt gehen können. Weil wirklich weiter wirst du in deinem Glauben dann kommen, wenn du in Beziehungen mit anderen Menschen lebst. In tatsächlicher, echter Face-to-Face-Gemeinschaft, die wirklich anstrengend sind, diese Menschen, und komisch und sonst was. Aber wenn man mit diesen Menschen seinen Glauben teilt und lebt, dann bringt es uns weiter. Und ich möchte das an diesem Einander aus dem Neuen Testament deutlich machen. Dieses Wort Einander kommt über 100 Mal vor. Und ich möchte ein paar Beispiele aus einem Brief, den Paulus an die Römer geschrieben hat, sagen. Können wir einblenden? Da steht sowas wie, wir sollen einander trösten. Wir sollen einander ermutigen. Einander aufbauen. Einander lieben. Einander aufnehmen und einander voller Güte herausfordern. Hast du schon mal versucht, wenn du traurig bist, dich selbst zu trösten? Dich selbst in den Arm zu nehmen? Oh, es wird alles gut. Kann man machen, ist aber eher strange. Oder so Sätze wie, ich verzeihe dir. Ich hab dich trotzdem lieb. Ich bin für dich da. Nichts, was man sich selbst sagen kann. Es gibt Dinge im Leben, die kannst du dir nicht selbst sagen. Und es gibt Dinge, wo wir aneinander, aufeinander angewiesen sind. Einander. Und wisst ihr, was passiert, wenn wir anfangen, in solchen Beziehungen zu leben und das zu praktizieren? Wenn wir das in die Tat umsetzen? Ich bin davon überzeugt, dass sich dann atmosphärisch was verändert. In der Gruppe, in der Gemeinde. Dass eine Stimmung herrscht, die von Gnade und von Liebe geprägt ist. Weil der Trick ist ja, es fängt damit an, dass ich für jemand anderen da bin, dass ich das jemand anderem gebe. Wenn sich alle reinsetzen und darauf warten, dass jemand anderes jetzt das mal macht, dann wird es auch nicht funktionieren, sondern vermutlich bin ich herausgefordert, mal einen Schritt in die Richtung zu gehen. Und ich glaube, dass dann noch eine Atmosphäre entsteht, in der diese Fragen nicht irgendwie tabu sind, nicht schlimm sind und nicht irgendwie unter den Teppich gekehrt werden müssen, sondern in der man die Masken ablegen darf und zugeben darf, hey, ich struggle gerade total mit diesem oder diesem Punkt. Ich habe gerade hier echt offene Fragen und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Da entsteht Raum, um solche Fragen stellen zu dürfen. Und da entsteht Raum, in der wir zulassen, dass wir gefragt werden. Wo wir mal wirklich gefragt werden und andere fragen, hey, wie geht's dir? Wirklich. wo wir einander ernst nehmen und wo wir zulassen, dass andere mich mal auch vielleicht hinter die zweite Maske schauen lassen, wo ich andere dahinter schauen lasse. Wie geht's mir eigentlich wirklich? Wie wäre das, wenn wir als Gemeinde richtig gute Fragesteller und richtig gute Zuhörer würden? Und das muss auch klar sein, das ist völlig gegen die Logik einer Kultur, in der Selfmade-Unternehmer gefeiert werden, wo es darum geht, dass du etwas aus dir selber machst. Und wo wir auf Instagram und auf Facebook jeden Tag der Welt zeigen können, mit 1000 Filtern, wie geil unser Leben ist, obwohl wir eigentlich gerade allein zu Hause sind und total traurig. Wenn du dich im Leben entfalten willst, mit deinen Gaben und mit deinem Potenzial und mit deiner Persönlichkeit und in deinem Glauben, dann wirst du dafür andere Menschen brauchen, wo du diese Filter weglassen darfst und denen du erlaubst, bei dir nachzuhören, wie es eigentlich wirklich gerade aussieht in deinem Leben. Ich glaube, dass du einen nächsten Schritt nur dann gehen wirst, wenn du Leute hast, mit denen du da real werden darfst, mit denen du echt sein kannst und diese Masken ablegen kannst. Das ist das Einander. Der zweite Punkt, Miteinander. Die Bibel kennt ein Bild für die Gemeinde, das ich finde ziemlich beeindruckend ist. An mehreren Stellen sagt sie, dass wir als Kollektiv, niemand Einzelnes, aber wir als ganze Gruppe verkörpern wir Jesus selbst auf der Welt. Ja? Jesus wird im Neuen Testament berichtet, hat diese Himmelfahrt und sagt, er lässt uns seinen Heiligen Geist irgendwie noch da. Aber vor allem sagt er, das, was mit mir angefangen hat, ja, dieses Liebesmovement, das Jesus gepflanzt hat in die Welt, das geht mit euch weiter und zwar als Kollektiv. Und das könnt ihr nur zusammen. Wir sind ein Körper. Wir sind wie die Verkörperung von Jesus auf dieser Welt. Und als Einzelne sind wir wie die verschiedenen Körperteile, die zusammenkommen müssen, um das Ganze auszumachen. Und wir haben als Gemeinde einen Job, nämlich eben diese Liebesbewegung von Jesus weiter in die Welt zu tragen. Die Welt braucht das. Was wir miteinander machen sollen, ist Gottes Liebe auszustrahlen. Und du bringst etwas mit in diese Gemeinde, in dieses Kollektiv, ja, zu diesem Körper, bist du ein Teil, auf den wir nicht verzichten können, ehrlich gesagt. Du bringst etwas mit, was sonst niemand hat und was wir brauchen, um das machen zu können, um das verkörpern zu können. Und by the way, der Witz ist ja, in dem Moment, wo ich anfange, mit anderen mich für so eine andere Sache einzusetzen, also zum Beispiel dafür, gemeinsam zu überlegen, wie wir Gottes Liebe irgendwie Menschen erfahrbar machen können, hier an diesem Ort und in Hamburg, in dem Moment ist die Chance sehr hoch, dass sich dein Glaube so lebendig anfühlt wie noch nie. Dann, wenn wir unterwegs sind, wenn wir herausgefordert werden, aktiv zu sein, ehe du dich versiehst, wirst du einen Schritt weitergekommen sein und wirst dich verändert haben und wirst deine Beziehung zu Gott vertieft haben, weil es nie von Anfang an nie dafür gedacht war, dass es irgendwie nur so ein Ding zwischen dir und Gott bleibt, sondern weil es von Anfang an eine Auswirkung auf deine Beziehung zu anderen hat. Was könnte jetzt also ein konkreter nächster Schritt für dich sein? Such dir einander Leute, also such dir Leute, mit denen du echt werden kannst, die dich weiterbringen, bei denen du deine Fragen loswerden kannst. Und such dir miteinander Leute, mit denen du zusammen aktiv wirst und rausgehen kannst und ein bisschen diese Welt mit veränderst. Dabei ist ganz wichtig zu sagen, wenn du das nicht willst, dann wirst du auf gar keinen Fall dazu überredet oder gezwungen werden. Ja, wenn du erstmal Bock hast, dich hier eher anonym reinzusetzen und dir erstmal vielleicht ein paar Wochen und Monate den ganzen Laden anzugucken, ist es völlig in Ordnung. Do it. Und wenn du Lust hast, das Ganze eher auf so einem Smalltalk-Niveau zu belassen, ist es auch völlig okay, kein Problem. Und vielleicht ist das gerade ein wichtiger Punkt für dich. Aber das hier richtet sich an diejenigen von uns, die sagen, ich möchte mich einklinken und ich möchte hier im Kontext von dieser Gemeinde in meinem Glauben einen Schritt weiterkommen. Dann wird das nicht gehen, indem man irgendwie sich in eine Bank setzt. dann wird es was damit zu tun haben, dass wir anfangen, Beziehungen zu leben und zu bauen. Es geht auch nicht darum, dass wir uns jetzt alle alles gegenseitig erzählen und irgendwie bei jeder Gelegenheit einen emotionalen Striptease hinlegen. Ja? Das ist nicht der Punkt. Ein kluger Pastor hat das mal so formuliert: Um wirklich Teil einer Gemeinschaft oder einer Gemeinde zu sein, um da anzukommen, musst du nicht alle kennen, aber du musst jemanden kennen. Du musst nicht alle kennen, das kannst du auch gar nicht, aber du musst jemanden kennen. Während Axel uns gleich ein Instrumentalstück spielt, werde ich hier ein paar Fragen ranwerfen. Und du hast Zeit, während Axel Musik macht, dir Gedanken zu machen und dem nachzusinnen, was könnte für dich dein nächster Schritt sein? Die Fragen können wir vielleicht einmal gerade dran machen. Die Frage ist vielleicht, wo stehe ich da überhaupt gerade? Wo komme ich gerade her? Ist es gerade eher so, dass ich irgendwie in meiner Beziehung mit Gott so durchs Leben cruise und es mir gut geht? Total schön. Oder ist es so, dass du weißt, okay, da gibt es so ein, zwei Punkte, da habe ich echte Fragen? Dann mach dir Gedanken, mit wem du diese Fragen besprechen kannst. Wo Orte sind, wo du einen Schritt weiterkommen kannst. Oder du machst dir Gedanken, wer sind eigentlich diese Leute, die mich auch ohne meine Filter gut finden und wo ich weiß, dass ich angenommen und geliebt bin, wo ich getröstet werde, wo ich ermutigt werde, wo ich herausgefordert werde. Wer sind diese Leute in deinem Leben? Oder drittens, ja, wer ist meine Miteinander-Crew? Wer sind die Leute, mit denen ich zusammen Bock habe, etwas zu bewegen, etwas zu machen? Oder anders gesagt, für wen kann ich das sein? Auch das eine interessante Variante der Frage.